ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 24. September. Wir zeichnen die Folge auf um 12.30 Uhr. Und wir sind diesmal nicht wirklich wir, denn Anna Engelke und Kai Küstner sind gerade auf Dienstreise. Dafür helfen mir gleich Andrea Beer aus dem ARD-Studio in Kiew und Julia Weigelt mit einem Schwerpunkt zum nicht ganz unkomplizierten Thema Bundeswehr und Schule. Ich bin Carsten Schmiester, wie Julia Weigelt auch in Hamburg. Tja, Bundeswehr und Schule, das hat mich schon vor über 40 Jahren beschäftigt. Ich war damals Anfang der 1980er Jahre nämlich Wehrpflichtiger in einem Divisionskommando und dann einer Dienststelle, zu der auch Jugendoffiziere gehörten, also junge Offiziere, die an die Schulen gingen, um dort über Sicherheitspolitik zu sprechen. In einer für Uniformträger ziemlich schwierigen Zeit. Wie zum Beispiel in der Ausgabe 16 1982 der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschehen zu lesen ist. Den Link zu dem Artikel haben wir in den Shownotes. Dieser Artikel hieß Jugend und Bundeswehr. Hier ein Auszug.
Die öffentlich geführte Diskussion über Bundeswehr, Landesverteidigung und Sicherheitspolitik im Allgemeinen hat erheblich zugenommen. Dabei verlagerten sich die Diskussionsschwerpunkte und Inhalte vom Themengebiet Bundeswehr und Gesellschaft auf die Ebene der internationalen Sicherheitspolitik. Die Zweifel an der Zuverlässigkeit und der Friedensliebe der amerikanischen Regierung und des NATO-Bündnisses haben sich erheblich verstärkt. Dagegen wird der Sowjetunion die Bereitschaft zum Frieden unterstellt und Verständnis für aufkommende Bedrohungsgefühle entgegengebracht. Unsicherheit, Misstrauen, Kriegsangst und die Komplexität der Thematik haben zu einer übertriebenen Emotionalisierung und Radikalisierung des Meinungsaustausches geführt, während in Vierberichten Ausschreitungen, Tätlichkeiten oder deren Androhung gemeldet wurden, bestätigten 31 Berichte dennoch eine sachliche Auseinandersetzung, stellen aber fest, dass sowohl Ablehnung und Misstrauen wachsen, wie auch extreme Positionen im außerschulischen Bereich zunehmend Einfluss gewinnen.
Es ging um Berichte dieser Jugendoffiziere und diese Stimmung damals führte eben dazu, dass diese Jugendoffiziere in den Schulklassen, sagen wir mal, ordentlich Gegenwind bekamen und unter anderem mich dann aufforderten, als Wehrpflichtigen, mit ihnen diese konfliktgeladenen Diskussionen schon mal zu üben, und zwar in der Kaserne. Ich sollte also dem Hauptmann möglichst heftig widersprechen, damit der seine Reaktionen testen und seine Argumente überprüfen konnte. Rededuell befohlen, Gefreiter gegen Hauptmann, gern auch aggressiv und eigentlich komplett undenkbar für die Bundeswehr damals. Aber so lief das. Was uns nämlich verband, war die Tatsache, dass für nicht wenige, gerade junge Deutsche, wir als Soldaten Mörder waren. So stand das damals auf den Plakaten und das hat natürlich wehgetan. Ich habe diesen Spruch lange nicht mehr gesehen, aber die Skepsis gegenüber Soldaten, die ist immer noch da. Und die Jugendoffiziere sind es auch. Wie läuft das heute in Zeiten des Ukraine-Krieges? Julia Weigelt hat einen von ihnen im Schuleinsatz begleitet, dazu gleich mehr. Aber erstmal meine Kollegin Andrea Beer mit dem Lagebericht aus der Ukraine, direkt aus dem Studio in Kiew. Andrea, wie sieht's da im Moment aus, wenn wir mal zunächst vielleicht auf die Region um Kursk gucken?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach, die Situation da zu beurteilen. Es geht so ein bisschen hin und her. Die ukrainischen Truppen wollen das Gebiet ja auf jeden Fall halten. Und zwar solange sich die russischen Truppen auf dem Gebiet der Ukraine befinden. Ob ihnen das gelingt, das wird man sehen. Gestern gab es eine interessante Meldung in diesem Zusammenhang der 95. Luftlandebrigade. Da wurden keine großartigen Details genannt, aber ein Video ist veröffentlicht worden. Und das soll zeigen, wie erst Pioniere und dann Fallschirmjäger an einer weiteren Stelle die russische Grenze überschreiten sollen. Sie berichten, dass sie sich weiter bewegen würden und laut OSINT, also laut offen zugänglichen Quellen, soll das sein im Gebiet des russischen Ortes Medveje. Ebenfalls laut OSINT soll das Ganze schon vor mehr als einer Woche gewesen sein. Es gibt immer wieder diese Art von Meldungen, dass eben dann auch die Pioniere die Barrieren zerstören, damit schweres Gerät auch weiter vorrücken kann. Und inwieweit das alles nun Auswirkungen hat, politisch und auf die Situation auf die militärische im Donbass. Das wird hier in der Ukraine sehr unterschiedlich bewertet. Ein ukrainischer Militäranalyst hat uns gerade gesagt, er würde bisher keine strategischen Auswirkungen sehen können. Andere sehen das anders, aber klar ist, die Russen machen im Osten des Landes weiter einen sehr, sehr großen Druck.
Da geht es unter anderem ja auch um die Stadt Pokrovsk. Wir haben in den letzten Ausgaben immer wieder darüber berichtet. Ich glaube, du warst gerade da. Was kannst du denn im Moment zu diesem Abschnitt der Front sagen? Wie groß ist nach wie vor der Druck dort auf die Ukraine?
Also für die ukrainische Seite ist das sehr schwierig. Sie müssen zurückweichen. Und wenn man sich das mal nochmal klar macht, also seit die russische Seite Avdiivka erobert hat im Februar, sind die russischen Truppen rund 30 Kilometer vorgerückt im Donbass. Sie sind im Moment im Süden dabei, Wuhledar einzugreifen, die Stadt. Und sie haben einen Teil der strategisch auch sehr wichtigen Stadt weiter im Norden von Pokrovsk, Chassiv-Yar, erreicht. Und sie sind eben auch nahe an diese Bergbaustadt Pokrovsk herangerückt. Das haben die ukrainischen Truppen verlangsamen können. Das hängt schon auch mit der Kursk-Offensive zusammen, nämlich, dass die Russen eben doch einen Teil offenbar von dort in diese Richtung abziehen müssen. Trotzdem, Russland ist eben zahlenmäßig überlegen. Aber die militärischen Analysten hier im Land, die weisen eben immer auch darauf hin, dass die Russen eine mehr oder weniger ungestörte Logistik haben im eigenen Land, im Rücken, von dem aus sie agieren können. In Kursk ist das eingeschränkt jetzt natürlich durch die Besetzung der ukrainischen Truppen eines Teils des Gebiets. Aber wir sehen das ja jeden Tag. Die Grenzregion Sumy, die an Kursk grenzt, die ukrainische Grenzregion wird ja immer noch beschossen von Russland aus. Und das führt eben wieder zur Front im Donbass, wo die ukrainische Seite, ja, wiederholt, sei es vom militärischen, sei es vom politischen. Die Lufthoheit fehlt uns, sprich Stichwort Flugabwehr, moderne Kampfflugzeuge, viel mehr Drohnen, mehr Waffen und eben die Freigabe, westliche Waffen in Russland einsetzen zu dürfen.
Nun ist es aber ja der ukrainischen Seite offenbar, zumindest nach allem, was wir wissen, ohne westliche Waffen gelungen, mehrere große russische Munitionslager auf russischem Gebiet zu treffen. Bei einem wurde berichtet, 30.000 Tonnen Munition seien dort in die Luft gegangen, auch Marschflugkörper, große Raketen. Was wisst ihr darüber? Wie hat die Ukraine das geschafft und hat das Auswirkungen zum Beispiel auf die Lage im Donbass, wenn die einfach nicht mehr so viel Munition haben?
Also das wird hier natürlich gehofft. Aus Sicht der Ukraine ist das ein Riesenerfolg gewesen. Und dieses Depot in der Nähe der Stadt Tichoretz, das soll ja eines der drei größten Munitionslager Russlands überhaupt gewesen sein. Das hat die ukrainische Armee erklärt. Und aus Sicht der Ukraine ist klar, je weniger Munition, Raketen und so weiter Russland hat, desto besser. Allerdings wird natürlich auch darauf hingewiesen, dass Russland schon ausreichend Artillerie haben soll und ja auch aus Nordkorea zum Beispiel Waffen geliefert bekommt, auch Munition. Wichtig ist auch, dass die Ukraine aus ihrer Sicht, das ist immer auch noch mit ein wichtiger Punkt bei diesen Drohnenangriffen, tief im Hinterland in Russland, dass die Ukraine aus ihrer Sicht sozusagen immer wieder neu belegt, dass längst Angriffe in Russland stattfinden mit ukrainischen Waffen, nicht mit westlichen Waffen, ohne dass Russland eine Atombombe zündet, sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt, was ja die große Sorge der westlichen Partner ist, auch bei der Entscheidung
das
über
weitreichende Waffen. Das sind die roten Linien, ne, um die es da immer geht.
Ja, genau, das sind die roten Linien.
Und, ja, die angeblichen.
Ja, genau. Und das ist eben aus ukrainischer Sicht wirklich ganz wichtig, dass sie eben damit auch mit solchen Angriffen, die sie ja nicht zum ersten Mal machen, das war nun aus ukrainischer Sicht ein besonders großer Erfolg, dieses Munitionslager, aber dass sie eben damit beweisen aus ihrer Sicht, dass das nicht zu einem Atomschlag von russischer Seite aus führt. Wichtig ist natürlich auch, dass die Drohnen eben keine Bunker brechen können. Das ist eben ein aus ukrainischer Sicht großes Problem und damit können sie eben nichts Unterirdisches, Militärisches zerstören.
Jetzt haben wir einen anderen Aspekt. Neben den Waffen ist, ich nenne es mal eine der ganz starken diplomatischen Waffen des Landes, nämlich der Präsident selber, gerade in den USA, schon seit einigen Tagen. Er wird dort den Präsidenten Biden treffen in dieser Woche noch und will ihm, ja, wie nennen wir es denn jetzt? Er sagt Siegesplan, andere sagen Friedensplan, was auch immer Plan. Was wird er da präsentieren? Es wird viel drüber geredet, aber wir wissen eigentlich noch relativ wenig, oder?
Genau so ist es. Und das ist ja auch das Ziel von Präsident Zelensky, dass das jetzt absolut überall Thema ist und auch Thema bleibt für ein paar Wochen. Denn es ist so, dass hier auch die Leute sagen, okay, die Diplomatie ist eben eine zweite Front, eine weitere Front, an der eben auch erbittert gekämpft wird. Die militärische Lage ermöglicht eine gute Position bei möglichen Gesprächen, welchen Formats auch immer, mit Russland. Das ist hier absolut klar. Ich denke, das ist auch eigentlich unumstritten. Die Frage ist eben, wie kommt man dahin? Und wir haben ja gerade über die Ausgangslage an der Front, zum Beispiel im Donbass, gesprochen, wo es nicht gut aussieht. Und die Ukraine ist eben sehr stark daran interessiert, dass sie eben in die Lage versetzt wird, die Chance zu bekommen, ihre Position zu verbessern. Und jetzt kommt eben dieser sogenannte Friedensplan. Man kann auch sagen, einfach eine neue diplomatische Initiative, die sie machen müssen, natürlich auch, um die Partner aufzurütteln, um sie bei der Stange zu halten. Also es ist wirklich noch ziemlich schwammig alles, denn das soll als erstes Präsident Biden vorgeschlagen werden, aber es soll sein, eine Grundlage für Gespräche mit Russland, dann soll eben Kursk eine Rolle spielen in irgendeiner Form, dann soll es eben auch um die weitreichenden Waffen gehen, ganz bestimmt, dann um finanzielle Unterstützung und wirtschaftlich soll es irgendwie auch noch eine Rolle spielen und es soll ein Vorschlag gemacht werden, wie eben die Ukraine in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur, so hieß es hier immer, eingebunden werden kann. Also das kann ja einerseits eine Grundlage sein, diese bilateralen Sicherheitsabkommen, die die Ukraine geschlossen hat. Mit 26 Ländern sind es jetzt, glaube ich, im Moment. Mhm. Und natürlich langfristig will die Ukraine auf jeden Fall eine NATO-Perspektive, das ist klar.
Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich denke, wenn jetzt Zelensky, das hören wir ja schon aus den USA, sagt, wir sind dem Frieden näher, als manche denken. Auf der anderen Seite war Kanzler Scholz ja da, der hat gleich wieder gesagt, ich bleibe bei meinem Nein zum Einsatz weitreichender Waffen. Das sieht für mich jetzt im Moment so aus, als ob Zelensky vielleicht ein bisschen sehr optimistisch ist oder vielleicht auch, weil er es sein muss?
Er muss es sein, denn die trotz aller diplomatischen Initiativen hat Kiew eben dieses Grundproblem. Das Land ist abhängig von den westlichen Partnern und auch welcher Plan auch immer funktioniert nur, wenn die etwas entscheiden und wenn sie gemeinsam entscheiden. Und es ist ja offensichtlich, dass die westlichen Partner, jedenfalls aus ukrainischer Sicht, und ich würde mich dem auch anschließen. Man sieht keine gemeinsame Strategie, man sieht keine gemeinsame Vision. Die Länder haben alle ihre Innenpolitiken, sie werden getrieben von innenpolitischen Interessen, von Wahlen und so weiter und so weiter. Natürlich sind die Interessen der Ukraine und anderer Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, vor allem Amerika, natürlich nicht immer eins zu eins die der Ukraine. Aber aus Sicht der Ukraine geht es einfach wirklich um eine große Systemauseinandersetzung. Demokratie gegen Autokratie. Und hier wird ja auch immer darauf hingewiesen, dass es hier jetzt nicht mehr nur in Anführungszeichen wie 2014 zu Kriegsbeginn im Donbass gegen Russland ist, sondern Russland, China, der Iran und Nordkorea. Und wenn da die westlichen Partner nicht mitziehen, dann ist es für die Ukraine sehr schwierig. Und das weiß natürlich der Präsident, das wissen alle hier im Land mit entsprechenden Reaktionen. Und man muss sich ja auch vorstellen, die Menschen sind wirklich erschöpft und sie fühlen sich im Stich gelassen. Und das kann man auch nachvollziehen, wenn man sagt, hey, ihr gebt uns genauso viel, dass wir nicht untergehen, aber das reicht einfach nicht. Also was wollt ihr? Macht ihr jetzt mit, ja oder nein?
Vielleicht wissen wir am Freitag die Antwort in der nächsten Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Dann haben wir das Thema bestimmt nochmal wieder dran. Vielen Dank. Andrea Beer aus dem ARD-Studio in Kiew. Und damit kommen wir zum Schwerpunkt heute bei Streitkräfte und Strategien. Wie gesagt, es geht um Jugendoffiziere, also um Soldatinnen und Soldaten, die in die Schulen gehen, wenn sie eingeladen werden und dort von Sicherheitspolitik und über die Bundeswehr sprechen. Das ist ein seit Jahren schon sehr umstrittenes Thema. Meine Kollegin Julia Weigelt hat dazu recherchiert. Ich habe mit ihr gesprochen, weil sie auch mit einem Jugendoffizier bei einem Schulbesuch war, Julia. Wie war das denn?
Also ich muss sagen, das war eins von diesen Themen, bei denen während der Recherche immer mehr Fragen und Aspekte aufgetaucht sind. Im Vordergrund dieser, du hast gesagt, emotionalen Debatte steht ja häufig der Punkt, ob die Jugendoffizierinnen und Offiziere nicht auch vielleicht Personalwerbung machen würden für die Bundeswehr, was sie ja nicht dürfen offiziell. Und dann sind im Laufe der Recherche noch so ein paar Aspekte dazugekommen. Ich sag mal so, Atomkrieg inklusive.
Das klingt jetzt sehr intensiv, sehr spannend. Ja. Wie ist dieser Besuch gelaufen? Wie ist deine Recherche gelaufen?
Also ich fange mal von hinten an. Hier klatschen die Schülerinnen und Schüler von zwei 11. Klassen aus der Stadtteilschule Fischbeck-Falkenberg. Die liegt in Hamburgs Süden. Und die haben gerade einen 90-Minuten-Vortrag gehört von Kapitänleutnant Christopher Marschall. Das ist der Jugendoffizier in Hamburg. Sein Thema war eine Übersicht, sozusagen Kernauftrag und Aufgaben der Bundeswehr. Und eine Schülerin hat mir dazu gesagt:
Für mich war es sehr spannend heute, Es war sehr aufklärend. Wir haben sehr viel gelernt.
Tja, das klingt ein bisschen anders, als die Schüler zu meiner Zeit das gesagt haben. Klingt jetzt ja erstmal mit Applaus und allem nach einem gelungenen Besuch und nach zufriedenen Schülern.
Ja, also ich hätte gerne noch mit anderen Schülerinnen und Schülern gesprochen.
Supi! Brauchst du mir ein bisschen zu sagen, wie es dir gegangen ist hier, wie es dir gefallen ist?
Nein?
Okay, alles klar. Hast du vielleicht Lust, mir zu sagen, wie es für dich war? Auch nicht?
Also die haben dankend abgewunken, wollten nichts sagen. Ist natürlich schade, ich hätte gerne mehr Feedback gehört. Deswegen habe ich gedacht, ich spreche mal die Lehrerin und den Lehrer an, die da bei dem Vortrag auch dabei waren. Und die haben mir ein ziemlich heftiges Feedback gegeben. Also die hatten 3 Punkte und ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Das ist dieser Punkt Beeinflussung. Ein sehr wichtiger Punkt in Deutschland. Wir haben ja den sogenannten Beutelsbacher Konsens.
Der mir ehrlicherweise nichts sagt. Asche auf mein Haupt. Erklär mal bitte.
Ja, also der Beutelsbacher Konsens, das sind Prinzipien für den Politikunterricht und für politische Bildung. Da gibt es einerseits das sogenannte Überwältigungsverbot, also dass Schülerinnen nicht im Sinne erwünschter Meinungen überrumpelt werden dürfen und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils gehindert werden dürfen. Also die sollen selber denken lernen in der Schule, ne? Das ist das eine. Und andererseits geht es auch um Kontroversität, also dass verschiedene Meinungen und Ansichten diskutiert werden können. Jetzt ist es aber so, dass die Jugendoffizierinnen und Offiziere nicht nur Vermittlerinnen politischer Bildung sein sollen, sondern laut Dienstvorschrift sind sie zugleich auch Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr.
Kriegen die das zusammen auf die Reihe? Passt das zusammen?
Also schwierig, weil das Ziel von Öffentlichkeitsarbeit, also PR, ist es ja, das Ansehen der eigenen Organisation in der Öffentlichkeit zu stärken. Und Lehrerin Swantje Stege, die bei dem Vortrag auch dabei war, die hat das so erlebt.
Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass er bestimmte Sachen hören wollte. Der wollte auf etwas hinaus, dass er was hören wollte und dann auch schnell gesagt hat, ja, so ist das und nicht so in das Gespräch gegangen ist.
Zum Beispiel als Kapitänleutnant Marschall gefragt hat, warum denn die baltischen Länder und Polen der NATO beigetreten seien. Da hat ein Schüler, der hat direkt in der Reihe vor mir gesessen, der hat gesagt, weil die ein Wettrüsten machen wollen. Und Marschalls Reaktion darauf war?
Jetzt komme ich zu dir sozusagen und sage, dass so Wettrüsten, das ist natürlich nicht das Ziel Estlands, Lettlands und Litauens irgendwie wettzurüsten, aber sie sehen sich vielleicht dazu gezwungen, wieder aufzurüsten. Ja? Und die wollen partout nicht mehr unter irgendwelche Fittiche geraten. Schon gar nicht die von Russland.
Ja, das war die Antwort. Und der Schüler, der war dann halt still, hat nichts mehr gesagt, hat auch recht schnell sein Handy rausgeholt, hat sich dann damit beschäftigt, ist so abgetaucht. Und danach hat auch niemand mehr einen kritischen Kommentar gemacht. Und ich habe den Schüler dann auch am Ende gefragt, ob er mir sagen wollte, wie er die Stunde denn so fand. Und hat er auch abgewunken, wollte er nicht.
Nur hat aber Kapitänleutnant Marschall recht. Ich war Korrespondent fürs Baltikum, sage ich jetzt mal rein. Das war nicht seine Meinung, sondern er hat einfach Fakten angesprochen. Was hätte der Schüler da sagen sollen? Ich bleibe jetzt bei meinem Wettrüsten oder wo ist so dein nicht ganz so gutes Gefühl dabei entstanden? Und wie haben das andere Lehrer wahrgenommen?
Also ich fange von hinten an. Die anderen Lehrer haben nichts dazu gesagt. Das hätte jetzt ja auch einer der anwesenden Lehrkräfte da so reinspringen können und hätte sagen können, Moment mal, das, was Sie machen, passt nicht zum Beutelsbacher Konsens. Das haben wir eben ja schon gesagt, dass man einerseits Schüler zum Diskutieren ermutigt, ermächtigt und andererseits ist eine Kontroversität der Meinungen geben darf. Da hätte ein Lehrer eingreifen können. Ansonsten hätte der Jugendoffizier erstmal versuchen können, nachzuvollziehen, worum es dem Schüler denn geht. Also da steckt ja was dahinter, hinter so einer Aussage. Wie kommt er denn dazu? Und einsteigen und erstmal bei dem Punkt verstehen, ohne einverstanden zu sein, bleiben. Und das hat er halt nicht gemacht.
Und wie war die Reaktion der Lehrer?
Ich habe mit Lehrer Sven Sandelmann gesprochen und der sagte, dass das, was der Jugendoffizier eben so als Ziel genannt hat für seinen Vortrag, nicht so ganz mit seinem Verhalten dann zusammenpassen würde.
Er hat ja auch selber gesagt, dass er möchte, dass die Schüler, wenn sie ein TikTok-Video sehen, dass sie das hinterfragen, auch noch eine zweite und dritte Meinung haben. Aber im Prinzip macht er das ja jetzt ja selber auch, ne? Dass er dann Sachen behauptet. Und jetzt müssen die Schüler quasi losgehen und das dann selber dann noch hinterfragen im Nachhinein.
Also da geht es zum Beispiel um solche Aussagen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und dann mit Beitritt 1955, mit Gründung der Bundeswehr, sind wir auch gleich der NATO beigetreten. Dass wir unter dem Schutzmantel der Alliierten unser Wirtschaftswunder erleben durften, ja, und quasi unseren Wohlstand uns so erarbeitet haben, wie er jetzt momentan ist. Sondern jetzt ist es vielleicht auch mal an der Zeit, dass wir was davon wieder zurückgeben und den Ländern helfen, die vielleicht in derselben Bredouille stecken, wie wir es damals waren, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Gut, da höre ich tatsächlich ja Fakten, aber eben auch Meinungsanteile bei dem Jugendoffizier. Du sagst, nach deiner Beobachtung hat es keinen richtigen Austausch gegeben zu kritischen Fragen, die seien abgebügelt worden. Ja, kann man so sehen. Wir wollen diesem Mann jetzt auch nicht Unrecht tun, aber ich sehe deinen Punkt. So richtig würde das dann ja nicht zum Beutelsbacher Konsens passen, ne?
Ja, und das ist auch die Kritik der GEW. Das ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Da habe ich gesprochen mit Martina Schmerr. Sie ist Referentin für Schulpolitik. Und sie sagt eben, das sei so der Hauptpunkt, warum die GEW Jugendoffiziere an Schulen ganz grundsätzlich ablehnen würde.
Wir beobachten das seit einigen Jahren sehr kritisch als GEW, teils aus politischen, aber auch aus pädagogischen und kinderrechtlichen Gründen. Das Hauptargument, was wir anführen, ist, dass die politische Bildung, und die gibt die Bundeswehr ja vor zu machen, in die Hand von den dafür ausgebildeten Lehrkräften gehört und dass sie ausgewogen sein muss. Und daran zweifeln wir. Die Bundeswehr vermittelt ja sicherheitspolitische Fragestellungen, die durchaus in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wissenschaft kontrovers diskutiert werden. Und wir haben Zweifel daran, dass der Unterricht immer ausgewogen stattfindet, weil die JugendoffizierInnen sich strikt auf der Basis der sicherheitspolitischen Richtlinien des Verteidigungsministeriums bewegen und insofern auch wahrscheinlich in ihrer Ausgewogenheit eingeschränkt sind.
Also Kritik beim Aspekt Ausgewogenheit und Vielfalt von Meinung, ausgesprochen von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Was ist denn der nächste Aspekt, über den du mit der Hamburger Lehrerin und dem Lehrer gesprochen hast?
Ja, der zweite Aspekt ist eben das Thema Personalwerbung. Das hatten wir schon kurz angesprochen. Mal zur Historie. Jugendoffiziere gibt es seit 1958 in der Bundeswehr, also schon relativ schnell nach der Gründung 55. Und deren Job war am Anfang auch tatsächlich Nachwuchsgewinnung. Seit 1961 ist ihnen das allerdings explizit verboten worden. Und das weiß auch Martina Schmerr von der GEW.
JugendoffizierInnen dürfen im Unterricht keine Werbung für den Beruf machen oder Karriereberatung. Aber wir befürchten auch, dass das implizit geschieht. Also zum einen hören wir immer wieder, dass viele Jugendliche, die sich an die Karriere- und Wehrdienstberater der Bundeswehr wenden, vorher auch Besuch von einem Jugendoffizier im Unterricht hatten. Also dass das sozusagen so ein Türöffner ist, dass die Jugendoffiziere natürlich auch den Kontakt weitergeben, wenn Jugendliche daran Interesse haben.
Und ich habe ja dem Jugendoffizier sozusagen so ein Mikro angehängt und habe ihm halt verfolgt, wie er den Vortrag gehalten hat und habe dann mal so abgeglichen, wie finden diese kritischen Punkte statt von der GEW. Und das hat sich dann beim Vortrag des Jugendoffiziers so angehört.
Was ich eben nicht mache, wo zumindest andere Schulen, ja, vielleicht auch manchmal Eltern, Sorge vorhaben, dass Jugendoffiziere Personalwerbung betreiben. Also dass ich hier hinkomme und sage, so guck mal, Bundeswehr ist richtig toll und du hast richtig gut mitgemacht heute, du unterschreibst jetzt einen Vertrag für 8 Jahre. Ja. Also das mache ich nicht. Ich mache keine Rekrutierung, keine Nachwuchsgewinnung. Die gibt es zwar auch bei der Bundeswehr, das sind die Karriereberater, aber das ist halt die strikte Trennung. Die könnte, wenn Herr Sandelmann oder die Schule es an sich wünschen würde, natürlich auch einladen. Dann würden die hier drüber erklären, was man machen könnte, wenn man ein Gymnasium, ein Abitur hat, einen Realschulabschluss, was auch immer.
Und ein Schüler hat Kapitänleutnant Marschall dann auch gefragt, wie sieht denn eigentlich so die Ausbildung aus und der Alltag von Soldatinnen und Soldaten? Und dann hat Marschall eben ausführlich erzählt, wie das so war, als er zur See gefahren ist. Er gehört nämlich zur Marine. Und wie er auch Ausbilder war bei der Grundausbildung, wie er die Leute da fit gemacht hat, wie sie sich danach bei ihm bedankt hätten, dass sie sich jetzt frischer und besser gefühlt hätten nach dieser Grundausbildung, dass sie an Gewicht verloren hätten, dass sie an Muskelmasse gewonnen hätten. Ja, und das ist bei den Lehrkräften so angekommen.
Man hat irgendwie schon immer dieses innere Gefühl, man möchte Leute werden, aber halt auch irgendwie immer so ein bisschen, wir machen hier schon gute Arbeit und wir sind für das Land da und das ist wichtig.
Ist mir auch aufgefallen, ja. Ist auch, glaube ich, auch schwierig dann, ne? Weil auch die Schüler ja die Frage gestellt haben. Wenn es der Tagesablauf, dann will er ja dann auch drauf eingehen und dann gehört das ja schon mit so ein bisschen Werbung, ne?
Ist auf jeden Fall ein schmaler Grat, Julia, den der Kapitänleutnant da gehen muss, einfach sozusagen systemimmanent. Das wäre jetzt die reine Lehre ja gewesen, zu sagen, wir trennen das mal. Dass er gesagt hätte, wenn du jetzt was wissen willst zur Arbeit in der Bundeswehr, dann ist das eben Karriereberatung, dann musst du dich an die und die Mailadresse wenden. Wäre das korrekt gewesen?
Ja, das würde mehr übereinstimmen, ne? Wenn man sagt, wir machen nur Sicherheitspolitik und machen keine Berufsberatung. Wenn man das wirklich trennen will, da würde ich zustimmen, dass man es dann so macht. Und es gibt auch noch einen anderen Punkt. Jugendoffizierinnen und Offiziere machen nämlich zum Beispiel auch Stopp auf Berufsmessen, sind die zum Beispiel. Da machen die so ein Quiz zur Sicherheitspolitik und da stehen die halt direkt neben den Karriereberatern, Beraterinnen, die eben rekrutieren. Und das kann natürlich kein Schüler unterscheiden, im Zweifelsfall, ne, wer jetzt was macht. Und da wünschen sich sogar selbst Jugendoffiziere, dass sie in Zukunft eben konsequent von der Nachwuchswerbung getrennt werden.
Und dann hast du ja noch einen dritten Punkt angesprochen, ne? Und hast gesagt, du hast noch einen dritten Punkt, den die Lehrkräfte im Gespräch mit dir angesprochen hätten. Worum ging es da genau?
Ja, Punkt 3 ist das Thema Unterrichtsqualität. Das ist jetzt vielleicht nicht so dramatisch wie die ersten beiden Punkte. Gleichzeitig will man natürlich auch, wenn die Kinder in die Schule gehen, dass sie was Ordentliches lernen. Und dazu sagt Lehrer Sven Sandelmann.
Ja, sehr frontal, ne? So nicht medienunterstützt. Ne, also ich habe mir schon so bei einigen Sachen gedacht, die er behauptet hat. Das hätte man jetzt ja mit einem Medium nachweisen können. Ne?
Ja, also das waren dann zum Beispiel solche Momente.
So geografisch gesehen, wenn ihr euch die NATO mal so anschaut, jetzt haben wir leider keine Weltkarte. Das wäre dann vielleicht doch die Technik gewesen, die ich dann mal vorbereitet hätte haben sollen, aber habe ich nicht. Aber wenn ihr grob eine Weltkarte vor Augen habt.
Ja, und dann hat sogar so ein Schüler noch so einen Vorschlag gemacht. Der hat nämlich gesagt, Herr Marschall, wir haben hier ganz viele Bücher im Übrigen liegen mit Weltkarten im Raum. Wollen wir die nicht austeilen und nehmen? Und Marschall sagt dann...
Ja, danke für den Hinweis, aber die teile ich mal jetzt nicht aus. Aber so grob ist, also ihr habt Deutschland sozusagen und ihr habt rechts davon, also östlich, Polen, Lettland, Litauen. Dann geht da so die NATO-Grenze lang.
Und der Kommentar von Lehrerin Svante Stege dazu ist dann...
Aus Lehrersicht wäre einem diese Stunde um die Ohren geworfen worden, gerade wenn man das Referendariat macht. Bei jedem Lehrer wären die Schüler schon längst ausgetreten. Ich glaube, das hat ja auch ein Schüler gesagt, da ist die Bundeswehr, da hat man automatisch Respekt. Deswegen waren sie wahrscheinlich auch alle still. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Schüler tatsächlich zugehört haben. Ne, man hat ja auch gesehen, viele haben einfach so irgendwo hingeguckt und... Henny war doch mal draußen und so. Ich glaube, so viele hat er tatsächlich nicht erreicht.
Und da gab es halt so einige Momente in diesen 90 Minuten. Ich habe mal so ein paar zusammengeschnitten davon.
Was ist das Ziel der EU? Warum gibt es die UN? Ein Wort reicht da. Wie viele Mitgliedstaaten hat die UN? Wie viele Staaten haben wir so insgesamt auf der Welt? Weiß das jemand? Was ist der Bundestag? Oh, ja, oh. Das war gut gerade, ja. Was ist denn die Bundeswehr? Was macht ihr denn? Was ist das Ziel der NATO? Warum gibt es die NATO eigentlich? Ein Militärbündnis, ne? Das ist das, was ich eigentlich hören wollte.
Und ich habe dann eben gesehen, wie so im Laufe dieser 90 Minuten, wie dann irgendwann die Lehrerin, die hat so am Rand gesessen, die hat dann irgendwann angefangen, Klassenarbeiten rauszuholen und zu korrigieren. Es war übrigens auch ein Presseoffizier von der Bundeswehr dabei, der saß direkt neben mir auf so einem Stuhl mit Rollen. Der hat dann irgendwann angefangen, so nach vor und zurück zu rollen. Der war auch selber fast die ganze Zeit am Handy. Also... Ich sag mal so, es gäbe schon durchaus so ein paar Zeichen dafür, dass man sagt, diesen Schulbesuch muss ich irgendwie didaktisch und methodisch vielleicht noch mal ein bisschen ansprechender gestalten.
Ja, klingt so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, was du da schilderst. Wir wissen natürlich nicht, ob das überall und immer so ist, aber das können
das
wir auch
stimmt.
Nicht wissen.
Ich war eben nur bei genau, ich war nur genau, bei dieser einen Stunde dabei.
Ja. Ganz genau. Ja, ist denn irgendwie was möglich oder gibt es Möglichkeiten, das Thema ein bisschen greifbarer zu machen, anders als zum Beispiel anderthalb Stunden Frontalunterricht, wenn ich das mal so ein bisschen zugespitzt formuliere, geht es auch spannender?
Ja, also es gibt noch andere Formate, die man sozusagen bei den Jugendoffizieren buchen kann als Schule. Es gibt so ein Planspiel, das heißt Politik und internationale Sicherheit, kurz POLIS. Es geht über 3 Tage und da können die Schülerinnen und Schüler so politische Rollen einnehmen, sowas wie Regierungschefin, Minister, Vertreterin der Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisationen und so weiter, machen dann ihre Weltpolitik. Und manche können da auch Erlebnisse aus ihrem Leben so richtig einbringen, hat mir Marschall erzählt.
In Klassen, wo Schülerinnen und Schüler dabei sind mit Migrationshintergrund, dass die mit ihren Fluchterfahrungen teils so beitragen, dass der Unterricht dadurch bereichert wird. Und teilweise dann auch Mitschülerinnen und Schüler sich umdrehen und sagen, hä, das wusste ich ja gar nicht von dir. Ne? Und da gehen die richtig auf. Und das finde ich immer dann bei solchen Planspielen schön zu sehen.
Also da gibt es auch so verbindende Elemente. Ziel des Spieles ist es laut Bundeswehr, ich zitiere mal aus dem Flyer dazu, ein Bewusstsein für internationale Abhängigkeiten zu entwickeln. Und die Notwendigkeit eines kooperativen Ansatzes für Konfliktlösungen zu verstehen. Jetzt muss ich sagen, ich habe mich bei der Recherche allerdings gefragt, ob das Spiel mit seinem Aufbau und seiner Methodik, seiner Spielmechanik, ob das so geeignet ist dafür. Ich habe nämlich aus dem Umfeld von Jugendoffizieren und Offizierinnen gehört, dass Schülerinnen und Schüler eben regelmäßig da dann am Ende einen Atomkrieg anfangen.
Das heißt, zu dem Spiel gehören Atomwaffen. Ab welcher Klasse wird das denn gespielt?
Ja, also die Jugendoffiziere, die Jüngsten, die besuchen, das ist die 9. Klasse. Die sind dann so 14 bis 15. Also das ist jetzt der eine Punkt, ne? Wenn das Ziel des Spiels ist, Kooperation zu lernen, ja, und Abhängigkeiten und die Schüler dann regelmäßig Atomkrieg machen wollen. Also da scheint ja einfach diese Spielemechanik nicht so zweckmäßig zu sein.
Klingt für mich auch eher schwierig, ja.
Und das Zweite ist eben dann die Art und Weise, wie die Jugendoffizierinnen und Offiziere damit umgehen, wenn das passiert. Die versuchen dann erst, die Schüler über die Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu belehren. Und wenn das nicht hilft, ja, dann gibt es so eine Art Bunkerszenario.
Dann ist unsere als Jugendoffizier Ultima Ratio, dass wir mit dem Lehrer natürlich auch sprechen, okay, wir haben bestimmte Maßnahmen, die wir ergreifen. Das kann zum Beispiel sein, dass sich die Schülerinnen und Schüler hinsetzen müssen dann und einen Abschiedsbrief quasi schreiben, weil sie ja ihre Poliswelt in den Abgrund geführt haben. Durchaus haben wir dort so ein Video, wo drastische Bilder gezeigt werden aus Kriegs- oder Kriseneinsätzen. Und wenn der Lehrer sagt, ja, dann lassen wir das auch, das ist ein 4-Minuten-Snippet sozusagen. Und vielleicht wird dann den Schülerinnen und Schülern klar, was bedeutet halt Krieg zu sein.
Und davon sind dann einige Jugendliche so schockiert, dass auch immer wieder Tränen fließen, habe ich dann aus dem Umfeld der Jugendoffiziere gehört. Und Martina Schmer von der GEW sagt dazu.
Das finde ich absolut unstatthaft, weil das eben auch Dinge auslöst, die die Jugendoffiziere dann aber pädagogisch wahrscheinlich nicht einfangen können. Und sie müssen es auch nicht, weil sie nach ihrem Planspiel ja nach Hause gehen.
Also du hast ja auch Kinder, Carsten. Wie wäre es denn für dich? Deine Kinder gehen in die Schule, machen so ein Planspiel. Am Ende gibt es da eben so ein paar Halbstarke, könnte man fast sagen, die einfach nicht verlieren können und lieber die ganze Welt in Schutt und Asche bomben wollen. Andere trauen sich vielleicht nicht, dagegen was zu sagen, um dann nicht die uncoolen Streber zu sein. Und am Ende werden dann alle bestraft dafür mit so einem Horrorvideo, so Lernen durch Schmerzen, wie es bei der Bundeswehr so schön heißt. Hättest du da Bock drauf als Vater?
Ich glaube, das Stichwort ist da die pädagogische Begleitung, die ist entscheidend. Meine Kinder haben UN nachgespielt in ihrer Schule. Da gab es auch Konfliktszenarien, die schwierig waren. Die sind kompetent pädagogisch begleitet worden. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen und generell sagen, Jugendoffiziere können das nicht, bloß weil sie keine Pädagogen waren. Ich bin nämlich nebenbei auch mit einer Lehrerin verheiratet und kenne diesen Konflikt, der sich da ergibt natürlich, ne? Ich gehe aber mal davon aus, dass Jugendoffiziere nicht einfach von der Truppe in die Schule geschickt werden, sondern auch eine Art von Ausbildung und Training unterlaufen. Und wenn dann mal sowas passiert, wie gesagt, dann kannst du Schüler auf gar keinen Fall mit solchen Emotionen alleine lassen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und wenn ich als Vater wüsste, das passiert auch nicht, dann würde ich sagen, ja, so eine düstere Perspektive ist Teil unserer Lebensrealität. Damit werden die sich als Erwachsene beschäftigen müssen und auch als Jugendliche natürlich schon. Ich fände das erstmal okay, immer eben mit der Bedingung, dass verantwortlich mit diesen Kindern das hinterher aufgearbeitet wird.
Okay. Ich habe nochmal mit Frau Schmer von der GEW gesprochen und die fordert, dass Schülerinnen eben auf den Besuch von Jugendoffizierinnen und Offizieren vorbereitet werden. Vielleicht, dass man da in der Politikstunde davor Fragen sammelt, das müssen ja nicht nur kritische sein, dass bei Minderjährigen die Eltern ihre Zustimmung geben müssen vorher und dass es auch die Möglichkeit eines Ersatzunterrichtes in dieser Zeit geben muss. Und ich habe mal Lehrer Sven Sandelmann gefragt aus der Stadtteilschule Fischbeck-Falkenberg, ob es denn bei ihm diese Möglichkeit gegeben hat.
Nein, die haben nicht die Möglichkeit. Die sind schulpflichtig, müssen dann ihre Schulpflicht ausüben. Und die müssen halt das, was wir planen, in diesen Projektwochen und Thementagen quasi ertragen.
Und eine Vorbereitung hätte es auch nicht gegeben.
Also Alternativunterricht, denke ich immer, gibt es zum Beispiel im Fach Religion. Und ich glaube, da sollte man jetzt irgendwie nochmal eine Trennlinie machen. Wir reden hier über Sicherheitspolitik und nicht über 100% Ideologie, obwohl es ein schwieriges, auch ideologiebehaftetes Feld ist natürlich. Das jetzt mal abgehakt, Strich drunter. Wir sind da beide, glaube ich, auch nicht so ganz einer Meinung. Ich war aber auch nicht dabei. Insofern gilt dein Wort sozusagen. Und wir sind uns aber ja einig, dass gerade in diesen Zeiten sicherheitspolitische Bildung wichtig ist. Allein um das alles zu verstehen, was auf diese Schülerinnen und Schüler reinprasselt. Im Gegensatz zu mir damals vor über 40 Jahren, wir hatten keine Handys, wir hatten gar nicht die Möglichkeit, dieses Scrolling zu machen, was die heute alles mitkriegen. Die Frage ist, logischerweise, wenn die Nachfrage, ich nehme mal an, hoch ist, ist sie eigentlich höher geworden? Haben sich die Besuchszahlen von Jugendoffizieren seit 22, also seit Beginn des umfassenden Angriffs Russlands auf die Ukraine erhöht?
Ja, also erstmal, ich stimme dir total zu, dass sicherheitspolitische Bildung enorm wichtig ist. Und das könnte man meinen, ne, dass seit 22 das gestiegen ist. In der Tat ist es sogar so, dass die Zahl der Veranstaltungen sogar zurückgegangen ist. Also im Jahresbericht 2023, da sprechen die Jugendoffiziere davon, dass sie rund 5.500 Veranstaltungen gemacht haben. Und ich habe das mal verglichen mit 2019, also vor Corona. In Corona ist natürlich alles zusammengebrochen. 2019, da gab es knapp 5.700 Veranstaltungen, also sogar noch mehr. Ich habe auch mal die GEW gefragt, wie war das denn bei euch? Seid ihr irgendwie, habt ihr euch irgendwie verändert? Und die sagen nein. Wir gucken, wenn überhaupt, dann noch kritischer auf das Thema, weil eben der Personalmangel in der Bundeswehr auch immer drängender wird. Das ist ein Thema, ne, über das sprechen wir bei Streitkräfte und Strategien ja auch ständig. Und die Lehrergewerkschaft hat dann eben Sorgen, dass der Druck steigt, dass die Jugendoffiziere den PR-Teil ihrer Rolle eben noch ausdehnen. Und ein zweiter Punkt, den die GEW sehr kritisch sieht, ist eben, dass manchen Schulen jetzt sogar die Wahlfreiheit genommen wird, ob sie Jugendoffizierinnen und Offiziere einladen dürfen. Das ist in Bayern schon passiert. Da wurde im Juli ein Gesetz beschlossen zur Förderung der Bundeswehr in Bayern. Und da steht drin, Zitat, die Schulen arbeiten mit den Jugendoffizierinnen und Jugendoffizieren der Bundeswehr im Rahmen der politischen Bildung zusammen. Ja, also so viel zum Thema Entwicklung. Mhm.
Fragt sich natürlich, wenn du sagst, du hast da Missstände gesehen, ich kann die jetzt nachvollziehen. Wir sind aber beide der Meinung, sicherheitspolitische Bildung ist wichtig. Das sind Absolut. Ja vielleicht auch die Lehrerinnen und Lehrer bei der GEW, zumindest vereinzelt. Wäre schön. Wie macht man es besser?
Ja, also drei Punkte dazu. Erstens sagt die Gewerkschafterin Schmerr.
Was wir empfehlen würden Schulen ist, dass sie vielleicht auch gucken, ob sie von dem Gedanken, das im Unterricht zu verankern, abgehen, sondern vielleicht eine Podiumsdiskussion veranstalten an Schulen, wo man dann auch Leute aus der Friedensforschung einladen kann oder aus der Konfliktbearbeitung oder auch Friedensaktivisten und das gemeinsam diskutiert wird.
Dann hätte man nämlich die Vielfalt und ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht sogar noch mehr hängen bleibt, ne, weil ich weiß nicht, wie viele von diesen Schülern der 11. Klassen jetzt diese ganzen Zahlen, die er da abgefragt hat, ne, ich habe ja diese Zusammenstellung der Fragen gemacht, die er jetzt noch sagen könnten. Die Antworten dazu und es würde vielleicht auch noch mehr eben eine Diskussionskultur gelernt werden. Und da habe ich den Eindruck, die brauchen wir in Deutschland dringend. Zweiter Punkt von Martina Schmerr, sie fordert, ja, das Thema sicherheitspolitische Bildung ist wichtig und sie sagt halt, die Lehrerinnen und Lehrer sollen sich dieses Wissen dann halt drauf schaffen, da wo es eventuell noch nicht vorhanden ist und diese Aspekte selbst unterrichten. Und wenn sie da Unterstützung haben wollen, dass sie sie eben von ziviler Seite bekommen, Beispiel Baden-Württemberg, da gibt es so eine Servicestelle Friedensbildung bei der Landeszentrale für politische Bildung und da kann man Unterrichtsmaterialien bestellen und auch Weiterbildungen machen.
Vielleicht könnte man das ja auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung mal ansiedeln, dann kämen ja die Schulen in allen Bundesländern sozusagen in den Genuss.
Ja, also dass es nicht nur eine Landeszentrale macht, sondern dass die Bundeszentrale das dann macht. Da gibt es jetzt auch schon jede Menge Unterrichtsmaterialien. Ich habe mal geguckt, es gibt auch Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer zum Thema Extremismusprävention. Das ist ja auch ein Teil von Sicherheit, Sicherheitspolitik. Und vielleicht könnte die Bundeszentrale ja diese Fortbildung aus Baden-Württemberg auch landesweit ausrollen.
Nun hast du ja gesagt, dass die Bundeswehr zu wenig Personal hat. Dem stimme ich natürlich zu. Wir haben oft darüber gesprochen. Ist das auch so ein bisschen eine Kritik, die in die Richtung geht, lass doch die Soldaten mal machen, wofür Soldaten da sind? Also Jugendoffiziere, wofür brauchen wir die eigentlich? Soll so ein Kapitänleutnant nicht irgendein Schiff befehligen oder sonst was tun, was sein Portfolio ähnlicher ist als, ich spreche jetzt mal in der Position eines Lehrers, als sozusagen uns in die Parade zu fahren?
Ja, also die Jugendoffiziere können vielleicht auch Vorträge machen zu dem Thema, aber die Lehrer können eben nicht auch Kriegsschiffe steuern, Panzer fahren, Verwundete versorgen auf dem Schlachtfeld. Ne? Also so eine Sichtweise könnte ich auch nachvollziehen. Personalmangel, Stichwort Kriegstüchtigkeit. Ich habe noch einen dritten Vorschlag, wie könnte es besser werden? Und zwar habe ich einen Kurzbericht gelesen über Jugendoffizierinnen und Offiziere von der Bundeswehr-Uni in München. Und in diesem Bericht wird ganz verwundert festgestellt, dass es zu diesem Thema gar keine quantitative Forschung gibt.
Quantitative Forschung? Genau gesagt, was ist das oder was wäre das?
Ja, also das ist das Gegenteil sozusagen von dem, was ich gemacht habe. Ich war ja bei einer Stunde, habe mir die genauer angeguckt und quantitativ ist dann, dass im großen Stil Daten erhoben werden, mehrere Stunden, mehrere tausend Daten auch. Also wirkt der Besuch von Jugendoffizieren sich auf die Berufswahl aus? Wie stellen die Jugendoffizierinnen die Dienstbehörde dar, die Politik der Dienstbehörde? Schüchtern sie Schüler ein? Diese ganzen Fragen könnte man mal wirklich untersuchen. Und laut dem Bericht der Bundeswehr-Uni ist eben momentan nicht möglich, eine fundierte Aussage darüber zu machen, weil es eben diese klaffende Forschungslücke gibt. Und das Spannende ist, es gibt in der Bundeswehr ja sogar eine eigene Forschungseinrichtung dazu, das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften. Und die Verfasserin des Berichts fordert eben, diese Daten sollten dringend mal erhoben werden. Und ich muss sagen, mich als Journalistin würde das auch total interessieren, weil so habe ich halt ein Stück weit den Verdacht, die Bundeswehr will das nicht untersuchen, weil sie Angst vor den Ergebnissen hat.
Die eventuell nicht gut wären für die Jugendoffiziere. Ich habe jetzt, danke für die Recherche, Julia, einfach nur noch mal eine abschließende Frage zu deinem Eindruck. Jetzt kommt der Jugendoffizier bei dir, nennen wir das mal beim Namen, nicht wirklich gut weg. Bist du der Meinung, der war einfach, hatte nicht genug Handwerkszeug an der Hand? Wie wirkte er? Wirkte er angespannt oder war er einfach nur nonchalant nach dem Motto, das machen wir seit 40 Jahren so und so läuft das auch weiter?
Also der wirkte auf mich erstmal als Mensch total sympathisch. Ja? Ich habe mich vorher mit dem länger unterhalten. Total sympathischer Mensch, würde ich jederzeit wieder einen Kaffee trinken gehen mit dem. Ja, gibt es gar nichts zu sagen. Und die Mängel, die muss ich jetzt ja nicht wiederholen, was die Lehrer da aufgezählt haben zur Methodik. Wir haben ja die Töne selber gehört aus dem Unterricht und die Töne der Lehrer. Das ist ja nicht meine Meinung. Ich habe ja nur als Journalistin sozusagen das berichtet, was ich da vor Ort gesehen habe. Und ich würde mir auch wünschen, dass es anders läuft. Ich habe mit Herrn Marschall mal gesprochen, wie lange er Jugendoffizier ist. Er hat gesagt, er macht das seit 6 Jahren. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, das ist, wäre schon eine Zeit. Er macht das nicht erst seit einem halben Jahr, dass so eine Professionalisierung mit den Kritikpunkten, die da angesprochen wurden, hätte stattfinden können. Und die Lage ist halt so, wie ich sie hier wiedergegeben habe von den Teilnehmenden.
Aber die Lehrer haben in deinem Fall in diesem Unterricht, du hast gesagt, eine fing dann an, Arbeiten zu korrigieren. Das ist für mich ja auch ein klares Zeichen von Desinteresse. Die hätten ja auch mal dem Herrn Kapitänleutnant gar nicht mal notwendig zur Seite springen können. Aber sie hätten sich ja in das Unterrichtsgeschehen einklinken können. Das haben sie ja auch nicht gemacht. Und hinterher absolut sagen, war schlecht.
Die Kritik teile ich komplett. Also ist jetzt ein anderer Punkt und gleichzeitig auch ein wichtiger Punkt, wie Lehrkräfte, die ja dabei sind die ganze Zeit, auf sowas reagieren. Und spätestens bei diesem Punkt, wo eben ein Schüler sagt, eben so eine kontroverse Meinung hat, von wegen, die wollen das Baltikum, das will in die NATO, weil es einfach nur Bock auf Krieg hat und aufrüsten will und so. Und dann eben merkt, dass der Jugendoffizier sagt, nö, ist nicht so, Punkt aus. Dass man da reingeht und egal, ob man diese Meinung hat, ja oder nein, darum geht es ja jetzt gar nicht erstmal. Sondern erstmal diese Diskussionskultur beleben, dem Schüler irgendwie zur Seite stehen und sagen, Moment mal, jetzt das diskutieren wir jetzt erstmal ein Stück weit. Wir versuchen jetzt erstmal zu verstehen, was dahinter steckt, anstatt das so abzubügeln. Das ist etwas, was auf gar keinen Fall geht. Und da stimme ich dir zu, das hat keiner der beiden Lehrer gemacht. Und das wäre sicherlich für die Zukunft auch wünschenswert, dass die Lehrer da besser einen Blick drauf haben.
Also in der Summe, sicherheitspolitische Bildung ist ein Problem an Schulen und zwar von vielen Seiten, nicht nur von Seiten der Bundeswehr. Finde ich total spannend. Wir bleiben mal dran und sind gespannt, ob sich da irgendwann was tut. In der gesellschaftlichen Debatte tut sich ja auf jeden Fall was. Nochmal, vielen Dank, Julia, für deine Recherche. Die Langfassung übrigens des Interviews, das Julia mit der GEW geführt hat, gibt's auch. Den Link dazu in den Shownotes. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Wir melden uns wieder am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschiedet sich Carsten Schmiester. Ganz zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung, in der es auch wieder um große Krisen geht, aber diesmal keine sicherheitspolitischen, sondern es geht um die Lebenskrisen eines Musikers. It's been a long time since I
stood on a stage in London. Leonard Cohen ist ein Phänomen. So gut habe ich noch niemanden scheitern sehen. Und immer wieder weitermachen. 14 or 15 years ago, ich bin Diviam Hoffmann, Musikjournalistin und Autorin. Und ich bin Host des ARD-Podcasts So Long Cohen, Beautiful Loser und Weltstar.
It covered up my soul.
Die Musik des kanadischen Sängers mit der extrem tiefen, umarmenden Stimme kannte ich schon mit 5 vom CD-Spieler meiner Mutter. Jetzt will ich wissen, was es mit seinem Zauber und seinem Erfolg auf sich hat. Und wieso der Kanadier, der 1934 in Montreal geboren wurde, so wahnsinnig elegant aus all seinen Krisen herauskam. So Long Cone hört ihr in der ARD Audiothek.